Die Pandemie ist zurück als Diskussionsstoff. Kann man nach Ende der letzten Verbote und Gebote so einfach zur Tagesordnung übergehen und sich nur noch den aktuellen Krisen widmen? Oder müssen wir uns viel verzeihen? Im Schlepptau der öffentlichen Debatte treten allerdings auch wieder allerlei Verschwörungstheoretiker auf den Plan und wittern eine zweite Chance. Umso wichtiger erscheint eine ehrliche Bestandsaufnahme. Corona-Aufarbeitung, ist der Staat zu weit gegangen? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, aus München ist zugeschaltet Alina Büx, Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Michael Müller, Mitglied der SPD-Fraktion im Bundestag, von 2014 bis 2021 regierender Bürgermeister von Berlin und als solcher in den Corona-Jahren 2020 und 2021 Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz MPK. Philipp Amthor ist Mitglied im Vorstand der Unionsfraktion im Bundestag und auch Mitglied im Innenausschuss. Und schließlich der Epidemiologe und Virologe Klaus Stöhr bei uns zu Gast. Willkommen hier in der Phoenix-Runde. Frau Büx, Sie haben ja die Pandemie als schwerste gesellschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Haben wir denn diese Krise gemeistert oder eher nur mehr schlecht als recht überstanden?
Also ich glaube, wir haben sehr viel gemeistert, aber das beschäftigt uns natürlich immer noch. Und in der Tat ist es so, Sie haben es gerade eingangs schon gesagt, es scheint so ein bisschen wieder die Zeit jetzt zu sein, doch noch mal nach hinten zu schauen und auch ein bisschen zu lernen. Ich renne jetzt schon seit bald 3 Jahren mit diesem Spruch durch die Gegend: aufarbeiten, lernen, heilen. Es passiert da schon relativ viel, aber meine Sorge ist, dass wir es mit dem Lernen und vor allem auch mit dem Heilen noch nicht ausreichend geschafft haben. Also ich glaube, da brauchen wir noch einiges.
Herr Stöhr, die ein oder andere Maßnahme gegen die Pandemie, die hat sich als übereilt, kontraproduktiv oder schlicht als untauglich erwiesen. Haben die Skeptiker, die vielen, recht behalten?
Ja, bei Pandemien muss man etwas unternehmen. Und Kontaktbeschränkungen sind da die wichtigste Maßnahme. Also man muss etwas machen. Aber die Skeptiker werden dann langfristig recht behalten, wenn wir nicht nach hinten schauen und auch eine Aufarbeitung machen. Aufarbeitung heißt ja nicht Abrechnung, sondern Aufklärung. Und sich der Zukunft zu verweigern, das möchte ja auch keiner. Und ich glaube, es ist auch eine Frage, wie der Staat institutionell, auch die Politik, die Gesellschaft institutionell lernfähig ist. Da ist es einfach notwendig, dass man die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, auch aufarbeitet. Es sind ja auch 500 Milliarden Euro ausgegeben worden. Es lohnt sich, da mal zu schauen, wo das Geld hingeflossen ist, ob es richtig war oder nicht.
Herr Müller, als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz mussten Sie damals viel mitentscheiden und natürlich dann auch viel mitverantworten. Welche dieser Entscheidungen würden Sie denn gerne zurücknehmen?
Ach na, es gibt einiges, wo man heute sagt, das hätte so nicht sein müssen oder wir sind über das Ziel hinausgeschossen, gerade was die Kontaktbeschränkung anbelangt, auch für Kinder und Jugendliche, die sich ja mal in einer Phase festlegen sollten, wer denn die Spielkameraden sind für die nächsten Wochen. Und so natürlich schüttelt man heute darüber den Kopf und sagt, das war unnötig. Aber auf der anderen Seite darf man nie vergessen, dass es eben eine Zeit war, die von großer Sorge geprägt war und wir alle sehr unsicher waren, wie machen wir es gut. Und dass dann in der Abwägung der Gesundheitsschutz immer im Vordergrund stand, finde ich bis heute richtig.
Herr Amthor, bei der Suche nach Schuldigen wird man immer ziemlich schnell fündig. Das war in Sachen Corona, waren das vor allen Dingen Politikerinnen und Politiker, die da als Sündenböcke und Versager ausgerufen worden sind. Befürchten Sie denn, dass Ihre Konkurrenz vom rechten Rand aus diesen Vorwürfen Honig saugen kann? Sie kommen aus einem Bundesland, wo die AfD ja ziemlich stark ist.
Ja, mein Eindruck ist eher, dass die Populisten aus Unwahrheiten im Allgemeinen sozusagen Honig saugen wollen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es einigen, insbesondere in der AfD, wenn man auch sieht, wie sie mit diesem Thema Corona umgehen, wirklich ernstlich darum geht, für die Zukunft etwas daraus zu lernen. Also sicherlich, es sind objektiv Fehler gemacht worden, schwere Fehler gemacht worden, auch durch die Parteien hindurch und unter verschiedenen Gesichtspunkten. Aber uns muss schon klar sein, es muss doch jetzt richtig darum gehen, so wie es Herr Stöhr, andere auch angedeutet haben, jetzt nicht die Suche nach dem Schuldigen, sondern es muss darum gehen, was können wir für die Resilienz dieses Staates in Zukunft daraus lernen. Und in diesem Sinne tut Fehlerkultur, glaube ich, allen Politikern gut. Ich glaube, es wäre vermessen, wenn wir alle sagen, das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns nicht, da ist alles gut gelaufen, sondern es ist ganz im Gegenteil so, dass wir viele dieser Fehler, die passiert sind, auch die Stellung des Parlaments, die Frage, wie hat was im Bund-Länder-Verhältnis funktioniert oder nicht funktioniert, diese Fragen, die gelten ja für Pandemien der Zukunft, aber auch für ganz andere Krisenlagen. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir daraus Lehren ziehen, damit man nicht einfach sagt, man wiederholt diese Fehler.
Frau Büchs, normalerweise landläufig glaubt man ja, dass die politisch Verantwortlichen eigentlich diejenigen sind, die die Entscheidung getroffen haben. Aber war das tatsächlich so? Welche Rolle hat denn die Wissenschaft, welche Rolle haben die Medien, die öffentliche oder veröffentlichte Meinung da gespielt bei der Entscheidungsfindung?
Das ist eine wirklich wichtige und auch schwierige Frage. Also im rechtlichen Sinne waren es natürlich Politikerinnen und Politiker, die die Entscheidung getroffen haben und die dann natürlich auch in der Verantwortung standen. Aber gleichzeitig war das eben eine so durchgreifende Krise, dass man sich einfach auch viel Rat geholt hat. Das ist ja auch richtig so. Und gleichzeitig lief eine enorm intensive öffentliche Diskussion. Das ist alles ineinander geflossen. Und eine der Lehren wird, glaube ich, sein, dass man zurückschaut, wo ist das besonders gut gelaufen, wo hat es besonders gut funktioniert, wo war es herausfordernd, wo würde man es heute anders machen, mit dem Wissen von heute auch anders machen. Und was kann man da für Empfehlungen generieren für die nächste Pandemie, aber auch, da bin ich also ganz bei Herrn Amthor, für andere Krisen. Denn das ist ja nichts, dieses Zusammenspiel zwischen Politik, zwischen wissenschaftlicher Beratung unterschiedlichster Art und zwischen den Medien und der Öffentlichkeit. Das ist ja was, das beschäftigt uns jetzt schon die ganze Zeit und wird uns absehbar immer weiter beschäftigen. Also ich glaube wirklich auch, das ist eine Chance. Also wir können ganz sicher aus vielen Beispielen Hinweise ziehen, wie wir das Ganze besser aufstellen können in Zukunft. Ich würde gerne noch einen Satz sagen, der mir nämlich wichtig ist. Es gibt ja schon sehr viel Aufarbeitung. Also in der Wissenschaft wird ganz intensiv untersucht, geforscht. Es gibt wirklich viele Studien, große Forschungskonsortien, deutsche, aber auch international. Es gibt viele Institutionen, die Rückschau gehalten haben. Also das darf ich einmal kurz sagen, der Deutsche Ethikrat hat ja auch eine dicke Stellungnahme gemacht und im April 2022 was veröffentlicht, wo wir auch nach hinten geguckt haben und dann gesagt haben, was sind die Lehren, welche ethischen Prinzipien sollten wir in den nächsten zukünftigen Krisen, nicht nur Gesundheitskrisen, dann tatsächlich einsetzen. Und ich glaube, wir sind da in einem Lernprozess und der wird auch noch ziemlich lange gehen. Aber er hat auch schon begonnen.
Jetzt lassen Sie uns noch einen kleinen Moment in der Vergangenheit verweilen, Herr Müller. Wie ist es denn damals bei den Ministerpräsidenten abgelaufen bei diesen Konferenzen? Das ist ja möglicherweise gar keine Verschlusssache mehr heute. Wie haben Sie sich bei den Entscheidungen, wovon haben Sie sich leiten lassen, bevor Sie Entscheidungen getroffen haben?
Ja, es gab schon natürlich intensive Vorgespräche und Beratungen mit der Wissenschaft und zwar aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Es waren nicht nur Virologen und Epidemiologen. Wir haben, egal ob ständige Impfkommissionen, Ethikrat, Sozialwissenschaften, wir haben oft die Situation gehabt, dass die Ministerpräsidenten vor der eigentlichen Runde sich schon intern in ihrem Kabinett haben unterrichten lassen, beraten lassen. Wir sind dann in den Ministerpräsidentenkonferenzen zusammengekommen. Oft auch noch mal mit Beteiligung von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber letztendlich blieb es natürlich dabei, dass die Politik auch die Verantwortung übernehmen musste für die Entscheidung und dass es dann auch immer eine Schlussphase praktisch gab, wo wir gesehen oder wo wir versucht haben, die Beratungsergebnisse auch anzupassen an die Lebenswirklichkeit in unseren Bundesländern und an die besonderen Erfordernisse in unseren Bundesländern. In einem Stadtstaat in Berlin, wo 3,8 Millionen Menschen auf engstem Raum leben, habe ich eine ganz andere Situation als in Mecklenburg-Vorpommern. Darauf muss man reagieren. Die eine Antwort für mich muss nicht die richtige Antwort sein für ein anderes Bundesland.
Wenn das so gut gelaufen ist, Herr Müller.
Und das haben wir dann miteinander ausgetragen.
Ja, wenn das so gut gelaufen ist mit der Wissenschaftsberatung, wie kommt es denn, dass man so über weite Strecken evidenzfrei agiert hat. Ich möchte nur mal das Debakel um die FFP2-Masken nennen. Ja, also hier gab es eine staatlich gesetzlich vorgeschriebene Organisation, die während der Pandemie, vor der Pandemie gesagt hat, FFP2-Masken sind nicht so gut wie normale medizinische Masken, das immer wieder wiederholt hat. Da gab es eine Cochrane-Studie international 2020, 2022 und trotzdem hat die Politik an den FFP2-Masken.
Ja, es gab aber auch andere Meinungen in der Wissenschaft. Na,
ich sag's nochmal, der Konsens in Deutschland, der wissenschaftliche Konsens, medizinische, wird von den deutschen Fachgesellschaften generiert, nicht von Einzelwissenschaftlern, die offensichtlich den Konsens in der Mitte ihrer eigenen Körpers verorten, sondern das sind die deutschen medizinisch wissenschaftlich agierenden Fachgesellschaften. Und die haben in Leitlinien festgelegt, was besser oder schlechter ist als Maske. Und die Politik hat sich einfach darüber hinweggesetzt,
ja, über drei Jahre lang. Jetzt legen Sie wiederum alleine für sich fest, sind die richtigen Ansprechpartner.
Ich zitiere diese deutschen Fachgesellschaften.
Ihnen jetzt, das ist ja richtig. Und Sie sagen, darauf soll man sich berufen. Und ich sage Ihnen, wir hatten viele wissenschaftliche Expertise, auf die ich mich auch berufen habe. Auf
aber
unsere Charité,
auf die
unterschiedlichsten Erkenntnisse, die auch vor Ort gemacht wurden. Und die FFP2-Maske oder die medizinische Maske, das war in dem Gesamtzusammenhang immer ein gar nicht entscheidender Baustein, sondern ein Baustein in einem Bündel von Maßnahmen,
auf die
wir uns dann verständigt
haben. Die lenken natürlich ab von den FFP2-Masken. Aber die müssen auch, haben Sie auch jetzt noch nicht verinnerlicht, dass in Deutschland der Konsens zu den Maßnahmen der Seuchenbekämpfung, den medizinischen Maßnahmen von den deutschen Fachgesellschaften gemacht wird. Nicht von Einzelwissenschaftlern wie mir oder anderen. Die haben Einzelwissenschaftler befragt, die offensichtlich den Konsens nicht kannten.
Jetzt wollte ich
oder andere Erfahrung gesammelt haben. Jetzt dachte ich schon, das ist eine besonders intelligente Frage, wenn ich Sie frage, wie oft Michael Müller Sie angerufen hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz. Vielleicht noch eine Frage, Philipp Amthor. Wie war denn der Druck aus der Bevölkerung auch für die Politiker? Sie haben einen ziemlich großen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Ist man Ihnen da auch auf die Pelle gerückt?
Naja, also wir waren natürlich, haben versucht, alle in unseren Wahlkreisen, ich jedenfalls sehr intensiv, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, den Bürgerdialog aufrechtzuerhalten. Das haben wir in verschiedensten Formaten gemacht. Wir haben massiv Zuschriften bekommen, viele Telefonate und das waren ja dramatische Schicksale, die sich da abgespielt haben für die Menschen, die dann alleine gestorben sind in den Altenheimen, für dramatische Schicksale, für Kleinstunternehmer, anderes mehr. Das waren ja wirklich schwere, schwere Einschnitte, auch in den Familien. Das hat uns natürlich sehr, sehr stark bewegt. Und es ist schon eine Situation, wo ich glaube, da müssen wir auch mit der hinreichenden Demut eben auch sehen, dass da Fehler gemacht worden sind. Die müssen wir auch eingestehen. Und ich glaube, was halt ein großes Problem auch aus der Pandemie ist, ist natürlich, dass wir einerseits sozusagen sagen, man Wissenschaftler, manches sei nicht evidenzbasiert genug diskutiert worden. Wir haben aber oft auch gesehen, dass Politiker sich in Expertokratie versteckt haben hinter der Meinung der Wissenschaft. Das ist jetzt auch kein Corona-Spezifikum, das erleben wir an vielen Stellen. Man hatte den Eindruck, dann ist sozusagen nach den Virologen waren es dann auf einmal die Militärexperten, die dann in den Talkshows diejenigen sind, die für Begründungen herangezogen werden. Und dagegen habe ich gar nichts. Ich finde das super. Ich freue mich, mit Professoren, mit Akademikern, mit Experten zu diskutieren. Nur was mich immer gestört hat, ist, dass Politiker dann nicht bereit sind zu sagen, wir haben als Politiker die Letztverantwortung getroffen und begründen es aus einer politischen Haltung und mit politischen Argumenten, sondern wir verstecken uns dann dahinter, es gäbe nur die vermeintlich eine Meinung der Wissenschaft. Das ist, glaube ich, ein großes Problem aus der Corona-Pandemie, was auch bei vielen Teilen der Bevölkerung zu Unmut geführt hat. Jetzt wollte
Frau, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, noch etwas zu Herrn Stöhr sagen.
Wenn ich angesprochen bin, würde ich das sehr gerne tun, weil da möchte ich jetzt sanft, aber doch deutlich ein bisschen korrigieren. Das ist so ein bisschen eine Geschichte, die man erzählt. Da gab es so Einzelwissenschaftler. Ja, da gab es Team Drosten versus Team Streeck und lauter so Zeug. Und natürlich ist das in der öffentlichen Debatte durchaus so wahrgenommen worden. Das ist natürlich auch, wer sitzt in den Talkshows, wer gibt die Interviews, wer macht die Podcasts und so. Da waren natürlich einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehr intensiv gehört wurden. In der Entscheidungsfindung, und da muss ich Herrn Müller dann um Bestätigung bitten, aber ich habe da auch das ein oder andere selbst miterfahren. Da sind selbstverständlich Stellungnahmen von Fachgesellschaften immer wieder regelmäßig eingeflossen. Aber Herr Stör weiß genauso wie ich, dass auch die sich zum Teil natürlich erstens mal hier und da in Details widersprochen haben, dass auch da immer diese Öffnung war, dass man nicht die präzise passende Evidenz hatte, wie das in so einer außergewöhnlichen, bei uns in Deutschland so auch noch nie dagewesenen Situation auch nicht ganz überraschend ist. Und dann hat es natürlich Institutionen gegeben wie die STIKO, die ist ja schon erwähnt worden, oder auch das RKI. Die haben nun wirklich alles zusammengesammelt an Evidenz, was es gab. Das sieht man auch jetzt tatsächlich in den Dokumenten, die man sich angucken kann. Also ich halte das ein bisschen für gefährlich, jetzt so zu im Rückblick zu erzählen. Das wären irgendwie so Bauchentscheidungen einzelner Wissenschaftler. Ja,
das interpretieren Sie jetzt falsch.
Das, ja, das habe ich nicht auch gesagt, gegeben haben. Lassen Sie mich kurz den Satz zu Ende sagen, ja, weil ich Sie nämlich sonst nicht gut höre. Ja. Das mag es auch gegeben haben. Und das ist einer der Lernpunkte, dass wir, glaube ich, wirklich die wissenschaftliche Politikberatung natürlich noch verbessern können, besser aufstellen können, noch transparenter machen können, dass man da sozusagen schnell, zackig die Leute zusammen hat, die man dann braucht. Also da gibt es natürlich was weiterzuentwickeln. Aber ich würde das ungern so stehen lassen, dass das irgendwie so ein bisschen nach Gutsherrenhart, wer gerade irgendwie da...
Moment, Herr Stör, ganz kurz. Wir müssen, das ist das, die Abkürzung STIKO, Ständige Impfkommission. Da geht es um die Frage, Sie können da gerne darauf antworten. Ich würde gerne aber da noch was dran anhängen. Waren wir zu vorsichtig? Hatten wir zu viel Angst vor den Folgen? Oder geht man in der Situation einfach, wenn man nicht weiß, was passiert? Es gab ja nie eine Blaupause. Es gab bis dahin keine Blaupause für so eine Pandemie. Dass man da einfach sagt, also lass uns lieber auf Nummer sicher gehen. Und dann gibt es eben so etwas wie die Aufforderung zum Impfen und die Grundrechtseinschränkungen und so weiter.
Ja, also die Blaupause gab es, den Pandemieplan, der lag eigentlich vor. Da hatte man kategorisiert die verschiedenen Eingriffe in die Gesellschaft, auch Kontaktunterbrechungen. Halt dahinter stand immer, wie hoch ist die Evidenz und wie wirksam ist die Maßnahme. Die Pandemieplan hat man zur Seite gelegt und hat dann, so wie meine schwedischen Kollegen gesagt haben, ein großes Experiment gemacht, indem man Ausgangssperren, Grenzschließungen gemacht hat, die Genesenenstatus völlig vernachlässigt hat. Die KRINKO, jetzt komme ich zu dem Punkt, den Frau Büchs hat, die KRINKO ist eine gesetzlich mandatierte Kommission wie die STIKO. Und die KRINKO hat gesagt,
die KRINKO ist
die Krankenhaushygienekommission, die diese Leitlinien entwickelt, wann Masken verwendet werden und nicht. Und das haben nicht irgendwelche Provinzwissenschaftler, wie der Herr Lauterbach, die dann diffamiert hat, in Talkshows gesagt, sondern das ist eine gesetzlich mandatierte Kommission wie die STIKO. Also das sind nicht irgendwelche Leute, die nicht gehört haben oder hören wollten dann. Ja? Ich verallgemeine das ja auch nicht. Aber wenn es nicht in der Zukunft, da stimme ich Frau Büchs zu, einen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung in der Politik gibt, der dann auch die Gegenstimmen zulässt, wo man einen Alternativplan entwickelt, wo man die Vor- und Nachteile sich auf den Tisch legen lässt, wo man nicht nur die medizinisch-virologischen Aspekte, sondern auch die freiheitlich-demokratischen und die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt, dann wird es unter Umständen auch mit der Spaltung der Gesellschaft das nächste
Sie
Mal
haben völlig recht. Ich kann sich Karl Lauterbach natürlich nicht wehren gegen den Vorwurf, ein Provinzpolitiker zu sein.
Nein, er hat das zu anderen
gesagt. Lauterbach hat zu anderen gesagt, diesen Provinzhygieniker.
Ach so, genau. Alles klar, okay, Entschuldigung. Genau. Dann habe ich das jetzt falsch, gut, dass Sie es nochmal korrigiert haben. Es geht ja um die Frage, waren diese Grundrechte, die Einschränkung der Grundrechte gerechtfertigt? Darüber wurde ja viel diskutiert, heiß diskutiert. Heute ist man der Meinung, hinten nach ist man immer schlauer. Manches war wahrscheinlich übertrieben, aber ging es in dieser Situation gar nicht anders? Ich meine, Sie waren beide im Bundes- oder sind...
Also vielleicht soll man doch noch mal den Ausgangspunkt einfach sich vor Augen führen. Wir haben etwas noch nie Dagewesenes gehabt und haben innerhalb weniger Tage dramatische Bilder gesehen von der ganzen Welt. Aus Bergamo und New York ist uns das noch sehr präsent, aber es gab weit darüber hinaus Bilder von Toten, die auf der Straße lagen, in Krankenhäusern auf den Gängen. Und es gab, sage ich wieder ganz individuell, Sie können sagen, es war falsch, es gab hier den Charité-Chef in Berlin, der zu mir gesagt hat, du musst alles tun, damit wir mit dem, was wir zur Verfügung haben, in eine Situation kommen, wo wir weiterhin die Schwersterkrankten gut behandeln können. Das war die Ausgangslage. Nochmal, etwas nie Dagewesenes. Und dann kamen schrittweise ja erst die Erkenntnisse. Sie suggerieren so, als ob ja alles auf dem Tisch lag und wir hätten nur die richtigen
alles
Fragen
nicht,
müssen.
Aber vieles.
Ja, ich kann mich an eine Sitzung erinnern und es war wirklich so, wie ich es Ihnen beschreibe. Morgens um 9 sitzen wir in einer Runde zusammen und es wird festgehalten, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Kinder Übertragungsträger sind, das Quatsch, also den Virus übertragen können und dass man deswegen die Schulen nicht schließen muss. Drei Stunden später waren wir in einer Runde, wo fast 1:1 die gleichen Leute am Tisch saßen und uns gesagt wurde, es sind in den letzten Stunden neue internationale Studien reingekommen. Wir können nicht mehr ausschließen, dass die Kinder vielleicht doch Überträger sind und vor allen Dingen Überträger sind an Erwachsene, an Ältere. Es ging ja nicht nur bei den Schulschließungen darum, wie schütze ich die Kinder, sondern wie schütze ich durch Übertragung der Kinder die Älteren, die Großeltern, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer im Übrigen, die großen Werte aufgelegt haben, dass Schulen geschlossen werden mitunter. Und insofern mussten wir in so einer Situation, denn die Abwägung treffen, gehen wir ein Risiko ein. Sind die Kinder tatsächlich nicht Überträger und wir lassen die Schulen offen? Oder ist das Risiko so groß für andere, dass wir dann doch Schulschließungen vornehmen müssen?
Das war März 2020.
Heute sind wir schlauer.
Nicht heute, wir waren ja im Sommer 2020 schon schlauer. Da haben die Franzosen und die Schweizer die Kinder nicht mehr in die Schulen nicht mehr geschlossen. Auch viele andere Länder nicht mehr. In Deutschland hat man im Sommer 2022 noch sämtliche Kinder in den Schulen ansatzlos getestet. Und hat in einem Bundesland 180.000 Euro ausgegeben, um ein symptomfreies Kind zu finden. Ja. Ist das richtig gewesen?
Nochmal, ich sage es Ihnen nochmal. Das gelebte Leben an einer Schule ist anders. Da gibt es Meinungen nicht nur von Wissenschaftlern und Kindern, sondern von Eltern und Lehrern.
Ich glaube, das Schulthema ist sicherlich nochmal ein Sonderthema, wo, glaube ich, sich fast alle einig sind, dass das rückblickend falsch war, so wie man vorgegangen ist. Aber zur Ehrenrettung muss man sagen, es waren an vielen Stellen Entscheidungen unter Unsicherheit. Und was mich unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte dann schon bewegt hat, ist, dass man sagen muss, diese Entscheidungen unter Unsicherheit sind sehr viel mehr im Zweifel gegen die Freiheit ausgetragen worden, als ich mir das vorher gedacht hätte. Also ich meine, offen gesagt, ich habe ja im Deutschen Bundestag auch als Innenpolitiker angefangen und da kümmert man sich dann ja immer um die Frage, was darf der Staat im Kampf gegen Kriminelle, gegen Terroristen? Und da hieß es immer, ja, wir können dieses nicht, jenes nicht. Die Freiheit war das Argument zum Schutz sozusagen vor allen staatlichen Eingriffen. Und in der Pandemie, ich habe das manchmal ein bisschen überspitzt gesagt, da kam ich mir dann vor wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, weil ich dann derjenige war, der vor lauter Freiheitseinschränkungen gewarnt hat und andere agiert haben nach dem Modus, Not kennt kein Gebot, wir müssen das jetzt in dieser Sondersituation. Und deswegen ist schon klar, rückblickend muss uns dieser besondere Wert der Freiheit bewusst sein, die eben nicht nur in Sonntagsreden verteidigt werden kann, sondern die Frage, was sind eigentlich rechtsstaatliche Sicherungen, was ist die Freiheit wert, das entscheidet sich in der Krise. Und da, glaube ich, sind rückblickend einige Fehler gemacht worden und will aber schon sagen, wir müssen jetzt aber auch nicht den Stab über den Rechtsstaat brechen, weil der hat grosso modo ganz gut funktioniert. Es sind einige Maßnahmen aufgehoben worden von den Gerichten, wo die Politik übers Ziel hinausgeschossen ist. Das ist immer ärgerlich, das ist auch nicht gut, aber viele auch bestätigt worden. Und deswegen muss man sagen, in Summe hat natürlich mit allen Friktionen, die das gebracht hat, aber auch der Rechtsstaat funktioniert, indem richtigerweise die staatliche Ordnung dann allzu großer Freiheitsbeschränkungswut der Politiker auch Grenzen gesetzt hat.
Und Herr Amthor, noch vielleicht ein Zusatz, weil Sie haben völlig recht in diesem Abwägen, wie wir da auch mit den Freiheitsrechten umgegangen sind. Aber man darf auch nicht vergessen, dass doch die übergroße Mehrheit unserer Gesellschaft, unserer Bürgerinnen und Bürger es auch mitgetragen hat, aus einer eigenen Sorge heraus. Nichts von dem, was wir beschlossen haben in einer MPK, hätte funktioniert, wenn die Menschen es nicht auch freiwillig mitgetragen hätten. Und das macht doch deutlich, dass viele eben auch diese Sorge hatten. Auch mir kann das passieren. Ich kann ernsthaft erkranken, ich kann sterben, ich kann Langzeitfolgen haben. Ich will das auch mittragen, auch solidarisch anderen gegenüber.
Aber wenn ich nur sagen darf, letzter Punkt dazu, das verunsichert mich aber eher schon, wenn man sieht, wie fragil die Freiheit dann auch ist in der Disposition zur öffentlichen Meinung. Weil das natürlich auch insgesamt einen Trend befürwortet hat, auch in den letzten Jahren, einer zunehmenden Staatsgläubigkeit, dass man glaubt, wenn es schwierig ist, der Staat regelt das schon alles, der mischt sich ein, der Staat kann das alles. Und das ist ehrlich ehrlicherweise nicht unbedingt mein Bild von einem freiheitlichen Rechtsstaat. Da muss der Staat die Grundrechte schützen, hat Schutzpflichten gegenüber den Bürgern. Aber diese Fantasie, der Staat regelt in der Krise alles, das ist, glaube ich, kein gutes Bild. Da muss die Eigenverantwortung
gestärkt werden. Dass in dieser Phoenix-Runde die Aufarbeitung bereits begonnen hat. Frau Büchs, darf ich Sie? Ja, gerne, Frau Büchs.
Weil das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich möchte da durchaus viel zustimmen. Wichtig ist einfach auch nochmal zu unterstreichen, ein Staat hat da ja auch eine Schutzpflicht, ne, für Leib und Leben seiner Bürgerinnen und Bürger. Und das wiederum muss ins Verhältnis gesetzt werden und abgewogen werden, eben mit den vielen, vielen wichtigen Grundrechten. Und ich glaube, was man schon gesehen hat, und das ist sicherlich nicht perfekt gelungen. Das ist völlig klar und das ist auch eine der wichtigen Lehren. Aber wenn man sich so ein bisschen den Verlauf der verschiedenen Maßnahmen anguckt, dann sieht man, je länger das gedauert hat, je mehr man auch gelernt hat, ne, je mehr Schutzmaßnahmen da waren, eine effektive Impfung und so, also da haben sich ja viele Dinge getan, desto präziser wurde schon hingeschaut, wie die Maßnahmen gemacht werden. Also nur so Beispiele, dass bestimmte Dinge ab einem Inzidenzpunkt. Dann kam dazu, wenn das 5 Tage eine ganz hohe Inzidenz ist und dann rückläufig ist, also 5 Tage ein klarer Trend, dann hebt man es wieder auf. Das wurde ja auch oft als ein Flickenteppich bezeichnet. Das hatte durchaus was Quälendes, dass das auch so unterschiedlich war. Aber diese Dinge, die gehörten natürlich schon insgesamt zu so einer Verhältnismäßigkeitsprüfung nochmal. Da ist ganz sicher nicht alles wunderbar gelaufen, aber ich finde das schon wichtig. Ich stimme nämlich Herrn Amthor absolut zu, das haben wir uns vom Ethikrat auch angeschaut. Der Rechtsstaat hat insgesamt gut funktioniert. Es hat tausende von Verfahren gegeben, also tausende von kleinen solchen Verhältnismäßigkeitsprüfungen. Und man kann schon auch wahrnehmen, dass in der Politik darum gerungen wurde, die Maßnahmen weniger eingriffstief zu gestalten, immer nur so kurz wie möglich. Dass das nicht perfekt war, nochmal, keine Frage. Und da wünsche ich mir, darauf einen Blick zu nehmen, wie kann man dieses schwierige Verhältnis, das ist ja letztlich zwischen Freiheit und Schutz und Sicherheit, ne? Das ist ein ganz schwieriges Verhältnis. Wie kann man Prinzipien definieren für die Zukunft, wie man das klarer und besser austarieren kann? Denn das ist,
glaube ich, eine
ganz wichtige Lehre. In solchen Dingen darf man eben tatsächlich dann nicht dauerhaft auf Sicht fahren, sondern da braucht man dann ein gutes, strukturiertes Konzept.
Frau Büchs, ist es denn zu plump, wenn man sagt, sind vor allem die Alten geschützt worden und die Jungen hat man vernachlässigt oder beiseite geschoben? Vor allen Dingen eben das, was Kinder und Jugendliche in den Schulen, in den Familien dann erlebt haben.
Ja, also da haben wir uns ja auch tatsächlich durchaus auch selbstkritisch zu geäußert. Und wir haben tatsächlich ausgemacht, dass es eine unerwiderte Solidarität Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab. Und das können Sie schon auch so interpretieren. Und das haben wir auch deutlich gesagt. Die wurden unheimlich belastet, haben sich sehr solidarisch gezeigt, haben sich irrsinnig zusammengerissen. Und das dauerte für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ja sehr, sehr lang, weil da auch der Impfschutz nicht war. Also es gab diese Zeit, als die Priorisierung aufgehoben wurde und alle gingen so langsam irgendwie wieder in die in eine freiere Welt. Und Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene konnten zum Teil noch nicht geimpft werden. Und das waren so Momente, da hätte man wirklich tatsächlich noch mal ganz klar den Blick auf die junge Generation wenden müssen. Denn die haben so gelitten, dass sich ihre psychische Gesundheit ja im Verlauf der Pandemie verschlechtert hat. Hat sich jetzt ein bisschen erholt. Aber das waren wirklich sehr schwierige Effekte. Und da kann man, glaube ich, sagen, wir sind halt in Deutschland insgesamt eine recht alte Bevölkerung. Also es gab natürlich viele Menschen mit sehr hohen Risiken. Es gab einen hohen Schutzbedarf. Aber ein Stück weit wurde die junge Generation da zu stark letztlich hintangestellt. Es gibt aber noch andere solche Beispiele. Man hat zum Beispiel auch entschieden, es gab diese Überlegung, machen wir jetzt so wie die Schweiz eine Homeoffice-Pflicht, gehen wir richtig rein in den Bereich der Arbeit oder belasten wir eher im Bereich Schulen? Ne, das waren Abwägungsentscheidungen und die sind in Deutschland eben so gelaufen, dass man dann gesagt hat, okay, also Homeoffice-Pflicht braucht es nicht und man kann schon immer noch relativ normal arbeiten und ins Büro gehen und die Schulen waren zu. Das war eine von diesen Abwägungsentscheidungen und es gab für beide Argumente. Das ist aber einer der Schmerzpunkte, dass man im Rückblick gemerkt hat, das Leiden und die Belastung der Jungen, die war sehr stark. Und da möchte ich noch einen allerletzten Satz zu sagen. Das war nicht von Anfang an so absehbar. Ich erinnere nach dem ersten Lockdown relativ viele Treffen von wirklich vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch Fachgesellschaften, die da so die ganz frische Evidenz zusammengetragen haben. Wie ist es denn den Jungen ergangen im ersten Lockdown? Und den ersten Lockdown haben die unheimlich gut weggesteckt.
Gut,
ich glaube, da ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, denen ging es okay, das passt schon. Aber je länger das dauerte, desto belasteter waren die.
Gut, Sie hatten vorhin, Herr Schwer, auch gesagt, es haben ärztliche Standards gefehlt, wenn ich das richtig, oder jedenfalls von der Politik, die waren da, aber sind von der Politik irgendwie nicht akzeptiert worden. Wir reden ja über Aufarbeitung. Es geht jetzt ja um die, und was das in den Gang gebracht hat, war ja die Veröffentlichung, die vor einem Gericht angeordneten Veröffentlichung der RKI-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Da ist noch viel schwarze Farbe drin. Wenn das etwas transparenter wird, können diese Protokolle, wie man damals verfahren ist, zur Aufklärung, zur Verbesserung und auch zur Aufarbeitung und zum Lerneffekt beitragen?
Ja, ich glaube, die Fehler im Pandemiemanagement sind ja so offensichtlich und liegen auf dem Tisch. Da braucht sie RKI-Papiere eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen. Die Diskrepanz zwischen der Evidenz, wie sie vorlag, in vielen Bereichen und nicht erst heute, sondern die lag auch damals schon vor, im Sommer 2020 und im darauf folgenden Winter, auch bei den Kindern, da brauchen wir jetzt nicht mehr darauf verweisen, auf die unsicheren Zeiten, wie Sie sie richtig beschreiben, Anfang 2020, wo man wirklich nicht wusste, welche Bedeutung die Kinder haben, wo das richtig war, dass man die Schulen auch geschlossen hat. Das haben ja alle gemacht. Aber die meisten haben dann im Sommer 2020 und später die Kinder nicht mehr in diese Situation hineinschickt. Und heute zu sagen, man wusste das damals nicht, ist eigentlich auch nicht richtig. Also diese Notwendigkeit, hier mehr zu machen, ist völlig klar.
Aber jede Pandemie ist ja anders. Das heißt, also wenn jetzt uns wie auch immer eine neue trifft, kann man sagen, wir haben zwar Fehler gemacht oder wir haben aus Fehlern gelernt, aber die Ursache und der Verlauf kann ja ganz anders sein. Naja. Das heißt, dieser Lerneffekt setzt ja vielleicht wieder ein.
Es gab die letzten 1000 Jahre, alle 28,5 Jahre eine Pandemie. Es gibt gut medizinisch-historische Forschung. Es ist 1918, 1957, 1968, 2009, es wird wieder welche geben. Und da möchte man natürlich wissen, welche Kontaktbeschränkungen dann wirklich gut funktioniert haben und welche nicht. Aber das wird nicht ausreichen, dass man jetzt fragt, welche Maßnahmen gut funktioniert oder nicht, sondern muss auch auf die Auswirkungen schauen. Auf das Bildungssystem, auf das Gesundheitssystem, das ganze Spektrum des Gesundheitssystems, die sozialen Fragen, die wirtschaftlichen Konsequenzen analysieren. Und beim Pandemiemanagement muss man schauen, hat man dort alles richtig gemacht. Auch in einem föderalen Staat wie Deutschland muss es einen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung geben. Der Herr Kretschmer hat mich Ministerpräsident von Sachsen hat mich in einer Runde gefragt, ja, warum kam es denn, dass Sie als jemand, der ein halbes Leben Pandemiebekämpfung gemacht hat, dafür wurde ich bezahlt, in der WHO in Genf, an der höchsten Institution. Wir haben über 70 Pandemiepläne der Länder analysiert. Wir haben ein großes Team gehabt, um uns anzuschauen, was funktioniert und nicht. Wie kommt es, dass Sie sich nicht mehr geäußert haben? Da ist mir ein bisschen die Hutschnur geplatzt, weil ich gesagt habe, Sie sind dafür verantwortlich, in der Politik sich auch Diskursstimmen zu holen, Gegenstimmen. Sie sind verantwortlich, in diesem strukturierten Prozess sich das Wissen zu beschaffen. Sie müssen natürlich entscheiden und häufig muss man gegen die Wissenschaft entscheiden, weil es politisch nicht anders, vielleicht unvernünftig wäre, aber nicht so systematisch gegen die Evidenz entscheiden.
Es geht um die Aufarbeitung der Pandemie, der Corona-Pandemie. Jetzt können wir nicht jeden Abend zu diesem Thema eine Phoenix-Runde machen. Aber wie sähe denn eine solche Aufarbeitung aus? Also wie gesagt, das kann man ja immer leicht sagen. Aufarbeiten will man ja immer überall alles. Aber wie sähe das jetzt konkret aus? Denn die Erwartungshaltung ist ja durchaus groß, dass man nicht unbedingt in Sack und Asche geht, aber zumindest Fehler bekennt und dann auch sagt, wie würden wir das nächste Mal anders machen? Ist das, oder man kann ja auch anders fragen, ist überhaupt diese Aufarbeitung zu leisten?
Ich glaube, sie ist jedenfalls nicht allein zu leisten jetzt in einer Akademie der Weisen, wo man jetzt sagt, da gibt es jetzt die Einzigen, die man zusammenbringt und die können zu allem alles sagen, sondern da gilt wahrscheinlich der einfache und ganz kluge Satz, ein jeder kehre zuerst vor seiner eigenen Tür. Und das heißt, die Wissenschaft hat, glaube ich, innerhalb der Wissenschaftscommunity, so hoffe ich jedenfalls, einige Dinge aufzuarbeiten in verschiedenen Disziplinen. Und die Politik, die kann auch ihre Dinge aufarbeiten, besprechen, Lehren daraus ziehen. Allerdings fokussiert, glaube ich, auf das politische Verhältnis. Also ich wünsche mir schon, und das ist ja auch ein Thema, das Wolfgang Schäuble zum Beispiel immer sehr umgetrieben hat, wie ist eigentlich die Rolle des Parlaments in Krisenzeiten? Das ist etwas, das uns auch für die Zukunft beschäftigt. Also sind wir eigentlich als Parlament noch genug handlungsfähig oder geht das Heft des Handelns zu stark dann an die Regierung? Das sind Dinge, die wir aufarbeiten können. Auch die Frage, wie ist der Bundestag eigentlich, wie sind die Parlamente umgegangen, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch mit der Pandemie. Das sind Dinge, die man aufarbeiten kann. Auch die Frage, was ist innerhalb einer Regierung passiert? Das ist im Rahmen parlamentarischer Kontrolle natürlich möglich. Aber ich würde jetzt davor warnen, dass es sozusagen, ob durch eine Kommission des Bundestages, der Bundesregierung oder eine Wissenschaftskommission, jetzt das eine Megagremium gibt, das sozusagen alle glücklich macht. Ich glaube, da ist wie oft in Wissenschaft und Politik dann Differenzierung die bestmögliche Antwort. Aber auch sozusagen eine zukunftsgerichtete Diskussion. Darf ich kurz was
ergänzen? Ja, kurz.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. All das sollte man wirklich tun. Und ich würde mir noch zwei weitere Dinge wünschen. Eine wirklich neue Dimension. Herr Stöhr hat ja völlig recht. Wir haben viele Pandemien in der Vergangenheit erlebt, werden weitere sehen. Dieses Mal hatten wir noch eine weitere Dimension. Wir haben jetzt noch nicht so viel über Öffentlichkeit, Verhältnis Öffentlichkeit, Wissenschaft, Politik und Medien gesprochen. Wir hatten eine Pandemie, die war begleitet zum ersten Mal von so einer richtig intensiven Infodemie. Also sehr, sehr viel Fake News, sehr, sehr viel wildestes Zeug. Und das besser zu verstehen, was da passiert ist, wie das passiert ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da würde ich mir sehr viel wünschen. Und das Zweite ist, ich halte viele von den Vorschlägen, die es im Moment gibt, für die Aufarbeitung für wahnsinnig hilfreich und wichtig. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Eine Dimension, über die wir jetzt noch nicht so richtig gesprochen haben, ist diese existenzielle Erfahrung, die wir alle hatten. Das war eine irrsinnige Krise. Und da werfe ich Ihnen jetzt ganz kurz eine Information hin. Wir haben uns ja wirklich mit der jungen Generation intensiv beschäftigt. Und man stellt fest, dass auch in den Ländern, wo es kaum Schulschließungen gab und kaum Maßnahmen bei den Jungen, also Schweden zum Beispiel, die gleichen Herausforderungen für die junge Generation jetzt gibt, die gleichen psychischen Belastungen, dieser Abfall der psychischen Gesundheit, wie zum Beispiel in Italien, wo die Maßnahmen noch deutlich strenger waren als bei uns.
Frau Püx, ich würde da gerne.
Das heißt, es sind eben nicht nur die Maßnahmen, Entschuldigung, es ist diese ganze Erfahrung und dieser auch emotionale Teil. Ich glaube, den müssen wir uns auch unbedingt anschauen.
Ich würde gerne das andere Stichwort als erstes aufnehmen, Infodemie. Das haben wir ja nicht nur während der Pandemie selbst gehabt, sondern jetzt, dass diese Diskussion sozusagen wieder aufkommt, dass diese Aufarbeitung gefordert wird, ruft ja auch von ganz unerwünschter Seite Leute auf den Plan, die das instrumentalisieren, wie sie es auch schon während der Pandemie gemacht haben. Da gibt es im Netz eine Plattform namens Nürnberg 2.0, die sagt, ähnlich wie bei den Kriegsverbrecherprozessen 1946 in Nürnberg, müsste man jetzt Journalisten, Wissenschaftler und Politiker alle vor Gericht stellen. Da ist viel los, da wird unglaublich viel an Fake News verbreitet. Da wird auch nicht nur Fake News verbreitet, es wird auch Hass verbreitet, es wird gar zur Gewalt gegen diese Leute aufgerufen, die damals Beteiligten und Verantwortlichen. Wie geht man, Herr Müller, mit dieser Situation jetzt um? Sehen Sie das für sehr gefährlich an? Kann man das vernachlässigen, wird das übertrieben? Wie muss man damit umgehen?
Nein, es hat sich etwas verändert in der Corona-Zeit. Ich vermute, jeder Politiker oder jeder, der öffentlich so sichtbar ist, wie ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, muss damit leben, dass es auch Anfeindungen gibt. Wir kriegen Briefe, unsägliche Briefe und Beschimpfungen und das kennt man seit vielen Jahren. Ich persönlich muss sagen, habe es so wahrgenommen, dass in der Corona-Zeit das sich deutlich verändert hat. Diese allgemeinen Beschimpfungen wurden konkrete Morddrohungen. Und das ist so geblieben. Ich bin ja jetzt in den letzten 14 Tagen öfter angesprochen worden, nochmal zur Corona-Zeit und damit wieder öffentlich sichtbarer. Auch zu dem Thema habe ich mich geäußert. Und es ist genau so wie vor 2 oder 3 Jahren. Es sind konkrete Morddrohungen, konkrete Maßnahmen, die da angekündigt werden. Und da hat sich etwas verhärtet, was offensichtlich nicht mehr von alleine irgendwie wieder weggeht. Ich weiß nicht, wie groß diese Gruppe ist, ob das 5 oder 10% der Bevölkerung sind, die offensichtlich so, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so traumatisiert sind aus dieser Zeit. Vielleicht auch, dass sie praktisch eine eine umfassende Entschuldigung ist vielleicht auch gar nicht das richtige Wort, sondern erwarten, dass die Politik oder auch die Wissenschaft sich umfassend dazu bekennt, alles falsch gemacht zu haben.
Vielleicht reicht eine gute Aufarbeitung schon
aus. Und ich glaube, und tut mir leid, sage ich auch so für mich, darauf lasse ich mich nicht ein, weil ich akzeptiere die Kritik. Und ich sage, ich persönlich als Ministerpräsident habe nicht alles richtig gemacht in der Zeit. Ich bleibe aber dabei, dass ich doch davon ausgehe, dass ich vielen Menschen auch ganz gut geholfen habe. Und dass ich mich deswegen für alles entschuldige und sage, alles war falsch, was offensichtlich einige erwarten.
Diese Erfahrung hat aber Pandemie nicht exklusiv. Es gibt ja ähnliche Reaktionen aus bestimmten Ecken, auch zum Beispiel bei der Frage Asyl und Klima-Asyl, Flüchtlingsfragen. Was, Herr Amthor, ändert sich da gerade oder hat sich geändert? Und was macht es vielleicht auch diese Aufarbeitung schwierig? Ich glaube, man kann ja es diesen Leuten sowieso nicht recht machen.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also zumindest wird man sagen müssen, wir sind ja im Rahmen der Spielregeln und im Rahmen des normalen Anstands zum Diskurs mit jedermann, auch mit jeder kritischer Haltung bereit. Das ist ja ganz normal. Aber die Illusion, dass wir irgendeine Aufarbeitungskommission machen und diejenigen, die den Glauben an den Staat völlig verloren haben, sich irgendwelchen Verschwörungstheorien hingeben, dass die dann irgendwie dadurch zurückkommen, das wird uns nicht gelingen. Und was mir Sorgen macht, eher, ich finde, wir müssen nicht jeden, der staatliche Maßnahmen kritisiert hat, gleich in so eine Schmuddelecke stellen. Es ist normal und ist auch richtig, dass man die Politik kritisiert und dass man die Dinge hinterfragt. Aber was mich eben wirklich betrübt, ist, dass wir es eben in dieser Corona-Situation damit zu tun gehabt haben, dass wir aus dem Parlament selbst heraus politische Kräfte gehabt haben, die sozusagen aus diesem Misstrauen, aus der Angst, aus Verunsicherung politisches Kapital schlagen wollten und sozusagen die Desinformation noch als Antrieb für politische Verhetzung nähern. Und das ist ein großes Problem. Und das hat auch ehrlicherweise nichts mehr mit meinem Freiheitsbegriff zu tun. Man kann nicht im Namen der vermeintlichen Freiheit dafür werben, die Institutionen unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats völlig zu delegitimieren. Und deswegen muss ich sagen, das muss für uns schon die Grundlinie sein. Alle Kritik auch hart in der Sache, aber wir müssen schon klar sein, dass wir irgendwie zu einer vernünftigen Diskurskultur in diesem Land auch stehen müssen und dafür auch kämpfen müssen.
Ich glaube, dieses Vertrauen in die Politik ist ja auch ein Stück weit verloren gegangen. Sie haben das ja beschrieben. Und da ist auch sicherlich dieses Gewaltpotenzial gestiegen. Und ich sehe eigentlich nicht die 2-3%, die Verschwörungstheorien dort haben. Die wird man nicht überzeugen.
Eine kleine Minderheit.
Aber ich sehe 19%, die offensichtlich andere Parteien jetzt wählen. Und ich frage mich, ob das nicht irgendwie auch zu tun hat mit dem Vertrauensverlust in die Politik. Ich glaube, es geht vielen Menschen nicht anders als mir oder uns, dass man mit Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, die offensichtlich richtig viel Gutes gemacht haben, auch viel weniger Gutes gemacht haben, mehr Vertrauen hat, wenn die sich zu ihren guten Dingen und auch zu den nicht so guten Dingen bekennen. Und zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie für die Zukunft lernen wollen, dass sie verantwortungsvoll mit Geld, auch mit den politischen Entscheidungsmöglichkeiten umgehen.
Aber an der Stelle sind wir doch auch.
Wie bitte?
An der Stelle sind wir doch auch.
Naja, aber ich glaube
auch diese
schon.
Diese Diskussion, wie wir sie jetzt hier führen,
Realität,
ist ja nicht isoliert.
Die Realität ist aber ja die, dass immer noch 19% die AfD wählen. Und es ist immer noch so, dass Sie und Sie in Talkshows über die Aufarbeitung sprechen, Frau Büchs. Aber passiert ist noch nicht. Ich sehe noch keine politische Entscheidung. Ich sehe nichts, dass Geld zur Seite genommen wird. Es wird in der Wissenschaft vielleicht in dem einen oder anderen Thema was gemacht. Aber ich befürchte, dass wir in einem Jahr vielleicht wieder hier sitzen und dann am selben Status wieder.
Gut, möglicherweise hat die Aufarbeitung jetzt auch begonnen. Wir sind gleich am Ende der Sendung. Frau Büchs, ich habe noch eine Frage an Sie. Wie gesagt, haben wir nur noch eine Minute Zeit. Sie haben gesagt, dass der zweite Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, das Existenzielle, die existenzielle Krise, vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, gerade in diesem Alter hat das ja oft verheerende Folgen. Lässt sich das heilen?
Ich hoffe das und ich glaube das. Also ich glaube auch, dass das tatsächlich noch was ist, was wir viel zu wenig machen. Das ist auch nicht was, was die Politik einfach irgendwie verordnen kann oder machen kann oder entscheiden kann. Das ist auch eine zivilgesellschaftliche Sache. Es gibt ganz tolle Projekte, die sich auch an die Jungen gewandt haben, die denen gedankt haben. Ganz viele tolle Aktionen in Stuttgart zum Beispiel, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Das müsste man skalieren. Also da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft, das müssen wir sehr ernst nehmen. Das gilt aber nicht nur für die Jungen, das gilt für uns alle. Dieses auch anerkennen, innehalten und diese unglaubliche Ausnahmesituation, die wir gemeinsam erlebt haben. Also es, tatsächlich in ihrer Bedrohlichkeit begreifen gemeinsam. Da braucht man auch noch andere Foren. Also da braucht man Versöhnung und da braucht man Heilung.
Gut, dann werden wir das auch weiter beobachten. Möglicherweise hat diese Aufarbeitung tatsächlich jetzt auch erst begonnen und wir werden sehen, wie weit das kommt. Ich bedanke mich bei Alina Büchs, bei Michael Müller, bei Klaus Stören, bei Philipp Amthor. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde bleiben oder gehen, lohnt sich wirtschaften in Deutschland. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky darin unter anderem das EU-Asyl- und Migrationspaket, das heute in Brüssel im Europäischen Parlament verabschiedet wurde. Bleiben Sie bei uns.